And now, I would like to introduce your 46th President of the United States, Joe Biden.
Was für ein emotionaler Auftakt zur Democratic National Convention in Chicago. Am ersten Abend, quasi als Vorspeise, spricht der Mann, der noch vor gut einem Monat eigentlich der Höhepunkt des Parteitages gewesen wäre.
Are you ready to vote for freedom?
Joe Biden hält eine kämpferische Wahlkampfrede für Kamala Harris.
Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Und interessant finde ich, wie die Delegierten reagieren. Sie skandieren: Thank you, Joe.
Thank you, thank you, thank you.
Isabel.
Die Demokraten sind fast ein bisschen ekstatisch, dass Joe Biden sich aus dem Rennen genommen hat und Kamala Harris nun die Kandidatin ist. Sie feiern Biden, weil er Platz macht. Man hört Dankbarkeit, aber eben auch sehr viel Erleichterung.
Das ist Amerika entscheidet, der neue USA-Podcast der NZZ. Heute zeigen wir auf, wie die Karten im Wahlkampf neu gemischt sind und warum das Rennen so offen ist wie noch nie. Und ich freue mich sehr, dass unser erster Gast unsere Auslandredaktorin und langjährige USA-Korrespondentin Isabel Jacobi ist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Mein Name David Vogel. Isabel, wer hätte das noch vor einem Monat noch gedacht, dass wir so einen Stimmungswechsel haben bei den Demokraten? Die waren so im Tief.
In der Tat, der Wahlkampf ist komplett auf den Kopf gestellt. Vor 5 Wochen waren die Demokraten noch völlig verzweifelt. Sie hatten einen Kandidaten, der vor allen Augen und laufenden Kameras quasi kognitiv und physisch zerfiel. Mhm. Und Kamala Harris verleiht nun den Demokraten Flügel. Mhm. Diese Woche am Demokratischen Parteitag in Chicago wollen die Demokraten demonstrieren, wie geeint sie nun hinter der neuen Kandidatin stehen.
Aber ich finde das schon interessant, wie schnell das gegangen ist, wie sie sich gefangen haben, wie man jetzt quasi Kamala dann ab morgen Abend, am Donnerstag dann abfeiern wird.
Ja, dieser Kandidatenwechsel ist einzigartig, so spät in einem Wahljahr und verlief erstaunlich störungsfrei, erstaunlich glatt. Und das ist ungewohnt für eine Partei, die sonst die Tendenz hat, in Flügelkämpfe auszubrechen. Man hat die Demokraten vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Mhm. Sie zeigten eine große Improvisationsfähigkeit. Es ist nicht erstaunlich, dass man sie unterschätzt hat, weil sie ließen die Kandidatur von Joe Biden zu, die eine Katastrophe war und ja, dass es jetzt so gut gelaufen ist, ist auch ein bisschen Glückssache.
Und jetzt können Sie sich präsentieren zur besten Sendezeit, Primetime, 4 Tage lang die Demokraten in der Öffentlichkeit. Was für eine Botschaft versuchen Sie zu platzieren jetzt bei den Wählerinnen und Wählern?
Ein Parteitag ist immer ein Wohlfühlanlass für die Parteibasis und die Geldgeber. Man feiert sich gegenseitig und gibt sich siegessicher. Es ist eine große Chance, die Medienaufmerksamkeit zu nutzen und sich der Öffentlichkeit, die Kandidatin jetzt in diesem Fall, im besten Licht zu zeigen. Kamala Harris wird sich möglichst souverän in Szene setzen. Sie wird sich als Hoffnungsträgerin für eine bessere Zukunft darstellen.
Mhm. Dabei war sie ja vor 5 Wochen, 6 Wochen eine unbeliebte Vizepräsidentin unter Joe Biden. Dass sie gleich zur Hoffnungsträgerin wurde, das kann ich ja jetzt nachvollziehen nach dieser ganzen Katastrophe vorher. Was ich aber beeindruckend finde, ist, dass sie es immer noch schafft, dieses Momentum am Laufen zu halten.
Ja, es ist noch früh. Also es wird sich noch zeigen, ob sie das durchhält und wirklich am Laufen halten kann. Sie legte einen unglaublichen Start hin.
I was elected Attorney General of the state of California and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. predators who abused women, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Sie wirkt kampflustig, schlagfertig, gut gelaunt. Sie bringt eine ganz neue Tonalität in diesen bisher eher düsteren Wahlkampf hinein. Und sie bietet auch einen großen Kontrast zu Donald Trump, der oft apokalyptisch tönt. Und sie tönt jetzt richtig optimistisch.
What kind of country do we want to live in? Do we want to live in a country of freedom, compassion and rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate. And here's the beauty of this moment. The power is with the people. We each have the power to answer that question. And in the next 105 days, then we have work to do. We have doors to knock on. We have phone calls to make. We have voters to register. And we have an election to win.
Sie gab von Anfang an Vollgas im Moment, als Joe Biden seine Kandidatur aufgab. Sie setzte sich ans Telefon und rief in dieser ersten Nacht 100 führende Demokraten und Geldgeber an, Gouverneure an und sicherte ihre Nominierung innerhalb von 24 Stunden. Das muss man sich vorstellen. Gleichzeitig hatte sie auch enormen Erfolg in den sozialen Medien. Das kam sehr schnell, nachdem Joe Biden das Handtuch geworfen hat, ging Kamala Harris viral. Die Jungen waren begeistert von ihr, halfen ihr sehr schnell, sehr berühmt zu werden, auf TikTok vor allem.
Also wie?
Nun, die britische Sängerin XCX tweetete ganz schnell, Kamala is Brat, und Kamala Harris wurde zur Ikone dieser Brat-Bewegung. Das heißt eigentlich, sie ist super cool.
Kamala isn't a child, but she is Brat. Are you saying she's like Rizzy Idaho?
Ohio.
Like J.D. Vance.
No, it's cringy, creepy. Like J.D.
Sie wird als etwas schräge, aber authentische Politikerin dargestellt und erhielt erstaunlichen Zuspruch in den sozialen Medien.
I know Charlie Brown. Just know it's a good thing. It means a bunch of us support her.
Oh. Also sie wird gleich zur Popkultur eigentlich.
Ja, sie wurde sehr schnell zur Popkultur.
Zeigt sich das auch in den Zahlen? Also die USA sind ja auch ein Land der Umfragen.
Ja, die Zahlen sind ziemlich klar. Sie zeigen, dass es einen Ruck gegeben hat, dass etwas Entscheidendes passiert ist. Ein neuer Trend macht sich bemerkbar. Harris holte in kurzer Zeit gegenüber Trump wieder auf und machte den Verlust von Biden wett. National führt Harris mit etwas unter 3 Prozentpunkten vor Trump in aggregierten Umfragen. Biden lag etwa gleich weit hinter Trump. Sie hat also mehr als 5 Prozentpunkte aufgeholt. Jetzt relevanter für die Wahlen sind jeweils die Umfragen in den Swing States, wo die Wahlen ja auch entschieden werden. Und auch dort hat Kamala Harris Trump eingeholt oder sogar überholt. Es ist alles innerhalb der Fehlerspanne. Das heißt, was man sagen kann, ist, sie hat aufgeholt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Harris im Moment leicht im Vorteil ist. Aber nichts ist entschieden.
Was weiß man denn über die Gründe?
Etwas, das sich bemerkbar gemacht hat, ist das Phänomen der Double Haters ist weg. Das war ein spezielles Phänomen in diesen Wahlen, dass Wähler und Wählerinnen sowohl Donald Trump wie auch Joe Biden eigentlich verabscheuten und sich als Doppelhasser quasi bemerkbar gemacht haben. Die sind aus der Statistik größtenteils verschwunden, weggepustet. Man sieht, dass Harris Minoritäten, also afroamerikanische Wähler, asiatische Wähler begeistert, dass sie Frauen und Junge begeistert, die plötzlich sehr motiviert sind, die sich von Joe Biden überhaupt nicht angesprochen fühlten. Und ja, auf der anderen Seite haben wir Donald Trump. Auch er hat eine sehr treue Wählerschaft, die aber mehrheitlich weiß ist und ungebildeter und männlicher ist. Die Frage ist jetzt, wohin die unabhängigen Wähler und Wählerinnen gehen, wohin ihre Stimmen gehen. Und das ist eine offene Frage. Um diese Stimmen tobt ein Kampf.
Jetzt ist es ja so, dass Kamala Harris jetzt Präsidentin werden könnte, die erste schwarze Präsidentin. Und die erste Präsidentin, ist sie denn jetzt eher eine Hillary Clinton, wie vor 8 Jahren? Oder trifft sie jetzt mit dieser Euphorie, die man so spürt, eher die Stimmung, wie damals bei Barack Obama, als er aufgetaucht ist?
Ja, Fans von Kamala Harris nennen sie schon lange einen weiblichen Obama. Und ich glaube, das ist doch eher die Vergleichsgröße, die auch ich herbeiziehen würde. Aber ich würde jetzt, man kann sie nicht direkt vergleichen. Also man kann vielleicht den Enthusiasmus vergleichen. Die linkspositionierte Frau mit jamaikanisch-indischen Wurzeln steht auch für eine Nation im demografischen Wandel, wie das Obama auch getan hat. Sie muss aber es erst schaffen, was Obama geschafft hat. Kamala Harris muss eine Koalition bauen, wie Obama sie gebaut hat. Sie muss Afroamerikaner, Junge anziehen, aber eben auch weiße, unabhängige Wähler. Das hat Obama geschafft, 2008 und 2012 nochmals. Und das muss ihr auch gelingen und das wissen wir, weiß man noch nicht, ob das eintreffen wird.
Kommt so Tim Walz's Spiel?
Ja, sicher.
Weil sie weiß, dass sie das vielleicht nicht kann?
Ja, also das ist seine Rolle, deshalb hat sie ihn auch gewählt. Der Gouverneur von Minnesota soll im Mittleren Westen und im Rust Belt Brücken zu der Wählerschaft bauen, die Joe Biden sehr unterstützten, die aber eher die skeptisch gegenüber dieser Kandidatin aus dem linksprogressiven San Francisco sein könnten.
Als wir das letzte Mal über Harris gesprochen haben, da hast du betont, dass man eher wenig weiß über ihre politischen Positionen, inhaltliche Positionen. Weiß man da jetzt mehr?
Ja, man weiß mehr. Also sie muss natürlich jetzt ihre politischen Positionen beziehen. Die Einwanderung ist ein großes Thema, das eine große Schwäche ist der Demokraten in diesem Wahlkampf. Und die ehemalige Strafverfolgerin, sie war Justizministerin von Kalifornien, gibt sie sich jetzt sehr tough. Also sie versucht da wirklich ein bisschen einen anderen Ton anzuschlagen und für die Eindämmung der Einwanderung einzustehen. Dann hielt sie letzte Woche, am letzten Freitag, eine Grundsatzrede zum Thema Wirtschaft.
So in the weeks to come, I will address in greater detail my plans to build an opportunity economy.
Ihre Wirtschaftspolitik kennt man auch ein bisschen besser, auch wenn viele Details fehlen, aber sie fokussiert stark auf die Inflation.
I will focus on one element that's on the minds of many Americans as they pay their bills at the kitchen table. Or walk the aisles of a grocery store.
Und sie ist ausgeprägt linkspopulistisch, was sie machen will. Spielt Preiskontrollen bei Lebensmittelherstellern, die ihrer Ansicht nach zu hohe Preise verlangen.
Look, I know most businesses are creating jobs, contributing to our economy and playing by the rules. But some are not. And that's just not right. And we need to take action when that is the case.
Jetzt bei der Convention selber nimmt der Gaza-Konflikt aber immer noch auch eine große Rolle, dringt hinein. Dazu weiß man noch nicht genau, ob sie die Joe Bidens Politik weiterverfolgen wird.
Ja, da, also außenpolitisch, sicherheitspolitisch hat man eigentlich noch keine Ahnung, wofür Kamala Harris steht. Sie hütet sich gewiss auch, dort Position zu beziehen. Ob sie das jetzt so weiterziehen kann angesichts dieser Proteste, ist fraglich. Aber ja, also ich meine, undefiniert zu sein, ist manchmal auch eine Chance. Es ist quasi die Gnade der späten Kandidatur. Kamala Harris erhält derzeit auch recht viele Vorschusslorbeeren, ohne sich genauer zu definieren.
Wenn jemand so undefiniert ist wie Kamala Harris, dann macht man sich natürlich auch weniger angreifbar. Was macht das jetzt, diese ganze Euphorie bei den Demokraten mit Donald Trump? Über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Ja, für ihn ist es ganz sicher eine bittere Erfahrung. Der Republikanische Parteitag ist noch gar nicht so lange her. Damals in Milwaukee wähnten sich die Republikaner bereits im Siegesrausch angesichts der desolaten Zahlen von Joe Biden. Und jetzt, schwupps, ist da eine neue Kandidatin da und die Medien reden nur noch über sie. Trump hat Mühe, überhaupt noch in die Schlagzeilen zu kommen. Harris ist plötzlich die große Gewinnerin in der Aufmerksamkeitsökonomie und das ist sehr, sehr ungewohnt für Trump.
Und man merkt ihm das an.
Ja, man hat das Gefühl, Donald Trump sucht, ja, also er sucht noch nach einer Strategie gegen die 20 Jahre jüngere Harris. Man hat das Gefühl, er sei etwas aus der Fassung geraten. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass die Republikaner und die Trump-Kampagne nicht besser vorbereitet waren auf diesen Wechsel. Also er konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass Joe Biden wirklich das Handtuch wirft. Ja, bei Auftritten unmittelbar nach dem Kandidatenwechsel war Trump aggressiv und machte persönliche Attacken.
Kamala, you're fired. Get out of here. Go.
Er machte sich zum Beispiel über ihr Lachen lustig.
Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. That is the laugh of a crazy. It's the laugh of a lunatic. Have you heard it?
Oder er hinterfragt ihre ethnische Identität.
And she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Until a number of years ago, when she happened to turn black, and now she wants to be known as black.
Oder er hinterfragt ihre Intelligenz.
And she happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ. We don't need a low IQ.
Oder dann verspricht er auch einfach den Weltuntergang, falls sie siegen würde.
No matter how much Kamala Harris tries to change her image, she cannot change this fact. She's an extreme radical left lunatic.
Also ein sehr starkes Negative Campaigning gegen sie. Mhm. Ist das ein Zeichen für seine Unsicherheit? Kann man das so interpretieren?
Ja, sicher von einer Empörung und vielleicht sogar Verbitterung. Das ist zum Teil, würde ich sagen, auch nachvollziehbar. Mhm. Trump wähnte sich auf dem sicheren Weg ins Weiße Haus. Dieser Kandidatenwechsel ist für ihn frustrierend. Er spricht von einem Coup, was etwas übertrieben ist. Die Demokraten können selber bestimmen, wen sie wählen. Da gibt es keine Gesetze. Mhm. Trump, und das finde ich erstaunlich und ich verstehe dort seine Verbitterung, er überlebte erst gerade ein Attentat.
Stimmt.
Und niemand spricht mehr darüber.
Stimmt.
Ja, also ist irgendwie nachvollziehbar, dass das etwas mit ihm macht. Er verfällt in den Angriffmodus. Das ist auch sein Stil, sein Wrestling-Stil, den er in der Politik praktiziert. Er will sich damit sicher auch mal aus der Passivität einfach herausholen, sich wieder ins Gespräch bringen, die Medienaufmerksamkeit zurückholen und sei es halt mit schlimmen Schlagzeilen. Das ist auch Trump-Stil, wie man ihn kennt.
Aber das war ja auch ein Stil, der zwar für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, damals auch vor 4 Jahren, aber damit hat er letztlich seine Wiederwahl ja nicht geschafft. Das müssen ihm doch seine Dutzende von Beratern doch irgendwie klar machen. So verlierst du die Wahl.
Ja, also seine Kampagne war auf einem völlig anderen Weg und es ging darum, dass sich Trump mäßigt, dass er in die Mitte rückt, dass er für unabhängige Wähler und Wählerinnen wählbar wird. Und das hat er auch einigermaßen diszipliniert gemacht vor Kamala Harris. Mhm. Er hat zum Beispiel sich vor dem Republikanischen Parteitag demonstrativ abgegrenzt gegenüber den Republikanern, was die Abtreibung anbelangt. Das war ein bemerkenswerter Rutsch in die Mitte, den er vollzogen hat. Ja, und jetzt sieht es einfach ganz anders aus. Und es gibt innerparteiliche Warnungen, dass er sich ins Offside manövriert, zum Beispiel von Nikki Haley, die Trump zur Mäßigung aufruft, und auch Geldgeber wie Miriam Adelson, die von Trump mehr Disziplin verlangt und eine Mäßigung. Ja, und dann hinzu kommt der ganze Themenkomplex von J.D. Vance, seinem Vize. Da gibt es Gerüchte, dass der abgesetzt werden soll. Das sind nicht glaubwürdige Gerüchte, aber es zeigt ein bisschen, dass dieser Kandidat, ja, es war eine mutige Wahl, diesen radikalen Kulturkämpfer aufs Ticket zu nehmen. Und J.D. Vance hilft Trump jetzt in dieser Situation nicht gerade, Mitte-Wähler anzusprechen.
Okay, also es war wirklich auf Joe Biden ausgerichtet, diese Strategie. Und jetzt hat er eben diese Frau.
Ja, das ist so. Ja.
Trump ist aber ein Mensch, eine Person, so hast du es mir auch mal gesagt, der hat immer einen Plan, der hat immer eine Strategie. Was macht er denn jetzt? Was ist seine Vision, um da noch zu gewinnen?
Gut, das Rennen ist sehr offen, ja. Kamala Harris hat überhaupt noch nicht gewonnen. Mhm. Aber die Preisfrage ist schon, was ist die Strategie dieses, was ist diese sehr angriffige Stil von Trump? Wohin zielt das? Und ja, man kann da verschiedene Thesen aufstellen, also, er kämpft jetzt mal einfach mit allen Mitteln gegen diese neue Kandidatin und verspricht sich damit, die Basis zu mobilisieren gegen Kamala Harris. Und ich bin sicher, hinter der Kulisse sucht die Trump-Kampagne frenetisch nach einer Schwachstelle, die sie noch ausspielen können, um Kamala Harris aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sicher ist der linke Extremismus ein Thema, das sehr groß sein wird, den sie bei Kamala Harris feststellen. Und vielleicht eine andere These, glaubt er auch einfach, dass Kamala Harris nicht wirklich so stark ist, wie sie jetzt erscheint, dass sie als dunkelhäutige Frau bei weißen, unabhängigen Wählern einfach vielleicht doch nicht so gut ankommt und ja, und deshalb auch stark auf die Race- und Gender-Karte spielt im Moment. Die Wählergruppe der weißen Männer und jungen schwarzen Männern werden für Trump immer wichtiger in diesem Wahlkampf.
Okay, also das also seine Strategie quasi für den Sieg, aber er muss ja sich etwas überlegen, wenn er verliert.
Ja, es gibt Stimmen, die tatsächlich sagen, Trump glaube überhaupt nicht mehr an einen Sieg und bereite sich darauf vor, das Wahlresultat anzufechten und nach den Wahlen auf maximales Chaos zu spielen.
Also wie meinst du das? Also dass da genau das Gleiche wieder passiert, also dass er diese Volkswahl, diese Entscheidung, dass er die sabotieren möchte, wie vor 4 Jahren?
Ja, er hat es bereits einmal getan und Trump und Vance sagen beide, sie würden das Resultat nur annehmen, wenn die Wahlen fair seien. Stimmt. Und gleichzeitig kursiert das Gerücht, dass die Wahlen sowieso nicht fair sein werden und da tut sich natürlich ein Raum auf, bei einer Niederlage eben zu sagen, es sei nicht fair abgelaufen. Ja, weiterhin glaubt eine Mehrheit der Republikaner, dass die Wahlen vor 4 Jahren betrügerisch gewesen sind.
Eine Mehrheit?
Ja, 60% glauben immer noch, dass das nicht mit rechten Dingen abgelaufen ist. Und ja, das, wie gesagt, das schafft einen Raum für die Wiederholung des Szenarios.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich zu so einem Streit kommt, um das Resultat am 5. November. Wo würde dann überhaupt dieser Showdown stattfinden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Sicher nicht in Washington wie vor 4 Jahren. Also zu einem Sturm auf das Kapitol wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen. Mhm. Auch weil der Kongress mit dem sogenannten Electoral Count Act Unklarheiten beim Zertifizierungsprozess aus dem Weg geräumt hat. Das heißt, es ist jetzt ziemlich klar, dass das rein zeremoniell ist. Wo der Showdown ablaufen könnte, ist in den entscheidenden Swing States. Die haben ihre eigenen Wahlgesetze und dort steht ein Heer von Anwälten bereit, um Klagen einzureichen oder die Klagen zu bekämpfen. Es steht auch eine Armee von Trump-Republikanern bereit, die in einzelnen Wahlkreisen in der Wahlnacht die Wahlen beobachten werden und sofort Alarm schlagen, wenn ihrer Meinung nach etwas nicht sauber läuft und dann eben einen Grund für solche Klagen liefern werden. Nun, bis am 11. Dezember müssen die Wahlen in den Teilstaaten zertifiziert werden. Das ist das Gesetz. Und ja, beim knappen Resultat wird es in diesem Zeitfenster zwischen der Wahlnacht des 5. November und dem 11. Dezember wird es wahrscheinlich zu juristischem Streit kommen.
Also das heißt, dieser 5. November, dieses spannende Schauen am Fernsehen in der Nacht und schauen, wie das jetzt rauskommt in den USA, das kann man sich eigentlich fast schon sparen, ne? Das wird sich dann einfach hinziehen.
Ja, wie gesagt, wenn Donald Trump einen Erdrutschsieg macht, dann wird das Szenario wahrscheinlich nicht eintreffen. Wenn Kamala Harris knapp gewinnt, dann schon. Oder wenn Donald Trump sehr knapp gewinnt. Ich meine, auch die Demokraten können juristisch gegen Wahlresultate vorgehen, wenn sie schon vorhanden sind in den Staaten. Und ja, aber zunächst einmal, der Weg ist noch lang. Also es geht noch 3 Monate bis zu diesem Datum. Zunächst haben wir eine Debatte, eine Fernsehdebatte zwischen Kamala Harris und Trump am 10. September. Das wird sehr spannend werden. Es wird sehr wichtig werden für den Wahlkampf. Sowohl Trump wie Harris sind ziemlich ausgekochte und schonungslose Debattierer. Diesen Termin muss man sich dick anstreichen. Mhm. Da lohnt es sich auch, mitten in der Nacht aufzustehen und zuzuschauen.
Okay, dann übe ich schon mal für den am 10. September, für den 5. November. Liebe Isabel, vielen Dank, dass du da warst. Eine große Ehre.
Es ist mir eine große Ehre. Danke vielmals dafür.
Das war Amerika entscheidet, unsere allererste Folge. Und wer weiß, was alles noch auf uns zukommen wird auf dieser Reise durch die USA und in diesem Podcast. Am Samstag folgt bereits unsere zweite Folge, wenn unser Korrespondent David Signer uns seine Eindrücke vom Parteitag der Demokraten in Chicago schildert. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte schreibt uns, bewertet uns und wir freuen uns auch über Feedback. Schreibt uns auf podcast@nzz.ch. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin David Vogel und wie die Amerikaner sagen, au revoir.